Hat Putin Trump über den Tisch gezogen? Was war das da in Alaska für eine Vorstellung, für ein Theater? Das frage ich Sergei Lochthofen. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie. Ja, schwere Kommentierung. Naja, wir haben ja schon die ganze Zeit ja geahnt, dass die Amerikaner sich eine Witzfigur als Präsident gewählt haben. Und das ist dann da auch rausgekommen, wenn Sie gesehen haben, wie der am roten Teppich stand und geklatscht hatte, als der Putin, also ein international gesuchter Kriegsverbrecher, anlandete und wie herzlich man sich da in die Staatslimousine von Trump gesetzt hat, das ist schon bemerkenswert. Wir hatten ja schon immer mal das Gefühl, das nähern ja auch viele Verschwörungstheoretiker, dass Putin den Trump mit irgendwelchen KGB-Akten im Griff hat, aber dass das wirklich so umfassend ist, das ist schon bitter an dieser Stelle, muss man wirklich sagen. Und in der Ukraine sterben die Menschen weiter und die zwei feiern sich da gegenseitig. Das ist schon für uns alle ernüchternd gewesen, auch wenn, wir haben das ja im Vorgespräch letzte Woche ja schon erwähnt, also die Erwartungshaltung nicht sehr groß war. Putin hat ein Weltbild. Erstens möchte er natürlich zurück zu dieser Zeit, wo die Amerikaner und die Russen allein die Welt beherrschten und in Einflusssphären eingeteilt hatten. Das betreibt er schon lange. Es gibt ja diese berühmte Rede von Putin, wo er nach Berlin kam, wo der Bundestag ihm sozusagen stehend applaudiert hat, bis auf einen einzigen Abgeordneten der Grünen aus Leipzig, der das nicht mitgemacht hat, wo der schon das gesagt hat und die Leute es gar nicht verstanden haben, auch unsere Politik nicht verstanden haben. Das heißt, man möchte nicht einfach nur in diese Sowjetzeiten zurück, man möchte sozusagen die Zeiten, wo man die Welt sozusagen unter sich aufteilt, vielleicht den Chinesen noch ein Stück lässt. Und da ist man ein Stück weitergekommen.
Und Lavrov hat ja ein T-Shirt mit SSSR, Sowjetskis.
Das fand ich auch vor allem lustig, dass die Zeit ja drüber hinweggegangen ist, die Berichterstatterin von der ARD von CCCP gesprochen hat. Wir haben das immer als Witz in den 80er Jahren gebraucht, dass jemand das nicht versteht. Ja. Aber dass das wirklich noch sozusagen im politischen Raum jemand nicht mehr weiß, was SSSR heißt, das ist schon bemerkenswert. Weiter.
Ja, das heißt Sowjetski Sojus Republik, oder?
Sojus Sowjetski Sozialistische Republik. Aber das müssen Sie sich nicht merken.
Ja, aber ne, weißt du ja.
Der Sowjetischen Republik.
Die UdSSR, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, gibt es nicht mehr. Aber der Traum, den gibt es wirklich noch oder ist das nur Kokette?
Nein, das ist kein Traum. Die bewegen sich ja in diese Richtung. Die Vorstellung ist höchstwahrscheinlich so, also wir teilen Europa neu auf. Wenn ich jetzt die Reaktionen in den russischen Medien, im Fernsehen, aber auch in den kremlnahen Zeitungen lese auf dieses Treffen, also absoluter Sieg, man berauscht sich nahezu daran, dass man den Trump da vorgeführt hat und dass das alles toll gelaufen ist. Und absolute Hassobjekt sind die Europäer. Ja, also das heißt, jetzt geht es nur darum, die Quertreiber und die Bösewichte in Europa noch zu überzeugen. Dann ist dieser Zelensky, der hat sowieso sozusagen verloren nach diesem Treffen und dann kann man ihn sozusagen endgültig eintüten. Die Vorstellung ist wirklich, dass man zu diesen Blöcken zurückkommt. Jeder hat seine Einflusssphären. Also wenn ihr schon die Balten und Polen habt, was uns eigentlich gehörte, dann überlasst ihr uns den Kaukasus und den Balkan oder was auch immer. Und die Chinesen haben auch etwas und die Amerikaner auch was. Das gefällt Donald Trump. Er ist ja sozusagen voller Bewunderung für einen Diktator wie Putin, weil der also eine absolute Macht hat. Das heißt, Donald Trump muss immer noch fürchten, in irgendeiner Art und Weise, dass im Kongress doch jemand aufwacht und sagt, was treiben wir da eigentlich? Also das ist seine Vorstellung, also das gefällt ihm sehr gut, das entspricht höchstwahrscheinlich auch der Mentalität eines Immobilienspekulanten, also eines Hasardeurs. Aber dass er sozusagen auf diese billige Art und Weise in Amerika selbst vorgeführt wird, im Prinzip müssten wir alle lachen darüber, ja, laut und deutlich und sagen, was ist das für eine Witzfigur da in Amerika. Aber es ist leider eben halt bittere Realität an dieser Stelle. Interessant war für mich das Detail, dass man im Vorfeld ja angekündigt hatte, es gibt ein längeres Vier-Augen-Gespräch zwischen Putin und Trump, also nur mit Botschaftern, mit Dolmetschern. Das hat dann die amerikanische Seite abgesagt, weil man Angst hatte, diesen amerikanischen Präsidenten mit Putin allein zu lassen, in der Befürchtung, der programmiert ihn völlig um. Und das ist ja mal auch trotzdem gelungen, das heißt von Sanktionen von Waffenstillstand, all den Dingen, die die Menschen der Ukraine auch hoffen, dass sie einmal eine ruhige Nacht schlafen können. Von all den Dingen ist nicht mehr die Rede. Und wenn ich heute Nacht richtig Donald Trump verstanden habe mit seinem Post, es liegt an Zelensky sozusagen, den Krieg zu beenden. Das heißt, der überfallene, maltretierte, unter die Räuber gekommene Mann wird hier sozusagen ausgelacht an dieser Stelle. Ja. Das ist schon bitter, also in jeder Hinsicht. Und da kommen jetzt natürlich die Europäer mit Zelensky, damit er nicht ganz allein ist. Das erinnert mich sehr an Harry Potter letzten Teil im Film, wo der arme Junge in den verbotenen Wald, in den sicheren Tod gehen muss und von ein paar Gespenstern noch begleitet wird. Ja. Also das ist schon bitter.
Was kann man jetzt von dem Treffen in Washington erwarten? Also viele europäische Staatschefs begleiten Zelensky. Was kann die Ukraine erwarten? Was kann Europa tun?
Naja, erstmal ist es so, dass Zelensky dem Trump und seinen Miträubern sozusagen, mit Ganoven, erstmal alleine überlassen wird. Das ist die erste Runde, die da gemacht wird. Wir erinnern uns an den Auftritt im Februar, wie man ihn da behandelt hat. Also ein Mann, der ein Volk repräsentiert, das überfallen worden ist, das zu Zehntausenden Opfer zu beklagen hat. Also wie man da jemanden behandelt hat an dieser Stelle, war ja schon sozusagen eklig in jeder Hinsicht. Also das ist heute nicht ausgeschlossen. Es kann sein, er legt ihm freundschaftlich die Hand auf die Schulter, weil gerade mal Melania ihm heute zugelächelt hat beim Frühstück, dem Donald Trump. Oder er, wie gesagt, provoziert den nächsten Skandal. Und dann sitzen draußen auf den Hungerbänken sozusagen die drei großen Führer aus Europa und hoffen, dass sie in irgendeiner Art und Weise das Ganze einhegen können. Also der Zustand der internationalen Beziehungen unter diesem Trump ist natürlich katastrophal. Gleichzeitig ist nicht absehbar, ob, und das werden wir heute vielleicht etwas besser wissen nach diesem Treffen, heute Abend, was Donald Trump tatsächlich Putin zugesagt hat. Das heißt, es läuft ja alles hinaus auf das, was Putin schon kennt, die Teilung der Ukraine. Das heißt, eine Westukraine, die proeuropäisch bleibt, und eine Ostukraine, die zu Russland gehört, so ein bisschen wie die DDR. Ja, das, wo man selbst drin rumregieren kann, ohne dass man ständig präsent sein muss. Das ist höchstwahrscheinlich das, was jetzt im Augenblick als nächste Variante den Russen vorschwebt. Und Donald Trump möchte einfach die ganze Sache, wo er merkt, also mit 24 Stunden und ich mache Frieden, klappt das alles nicht. Er merkt natürlich, dass der Druck auf ihn wächst. Er ist überfordert. Er kennt sich auch in den Details der ganzen Dinge nicht aus. Niemand in seiner Mannschaft, sind ja alles Laien, sind ja keine Berufspolitiker und Diplomaten, die über Jahrzehnte vielleicht so eine Konfliktsituation verfolgen und natürlich alles kennen, vielleicht die Sprache sogar beherrschen. Das alles hat er ja nicht. Und jetzt verliert er einfach die Geduld und das Interesse an einer Geschichte, die er nicht lösen kann, und will sie irgendwie abschieben. Am liebsten natürlich den Zelensky noch verantwortlich machen für den Krieg.
Das ist eine instabile Situation. Wie viel Schaden kann er eigentlich noch anrichten in seiner Amtszeit? Das ist schon krass, oder?
Es ist sehr viel. Also wir sind ja noch, bei uns gab es ja die kurze, aber heftige Diskussion, dass wir mit 15% Zöllen bedacht wurden und das sei doch sozusagen sehr schlecht verhandelt worden von von der Leyen. Also erstens, diese 15% standen vor allen Verhandlungen schon fest. Das heißt also, Trump ist ja nicht Argumenten zugänglich, sondern der macht so Pi mal Daumen irgendetwas, von dem er auch einen Tag vorher gar nicht oftmals weiß, dass er es den nächsten Tag macht. Zweitens sehen wir an dem Fall Schweiz, ich weiß nicht, ob Sie das mal beobachtet haben, die haben 40%. Eigentlich war die Schweiz überzeugt und die ganzen politischen Kräfte dort, dass sie eigentlich sozusagen die Außenstelle der Amerikaner in Europa sind. Das heißt also, dass sie neoliberal sind, dass sie vieles machen wie die Amerikaner. Die stärkste politische Kraft ist genauso populistisch wie Donald Trump und auch die Republikaner in Amerika. Das heißt, man fühlte sich als Seelenverwandter und dachte, man wird in bester Manier behandelt. Und plötzlich kriegt man eine auf die Nase und muss weit, weit mehr zahlen für die ganze Geschichte als zum Beispiel die Europäische Union. Das zeigt auch, dass sozusagen das, was wir uns so vorstellen, da verfolgt verfolgt jemand ein Ziel, der hat einen Grund, wir können das analysieren, wir können sich so hineindenken in diesen Kopf. Nein, das gelingt uns nicht. Ich glaube, der Schaden, der angerichtet worden ist von Trump, ist schon sehr hoch, aber er hat ja noch jede Menge sagen, Vorsicht. Entscheidend werden diese Zwischenwahlen nächstes Jahr im Herbst. Wenn er die verliert, haben wir eine Chance ein bisschen. Er wird natürlich umso stärker um sich schlagen. Aber wenn es ihm gelingt, auf irgendeine Art und Weise zu erzählen, dass er ein ganz toller Präsident ist, dass der Amerikaner trotz all der Entwicklung viel besser geht, dann sieht es nicht gut aus.
Selenskyj kann ja eigentlich gar nicht anders als das ablehnen, die derzeitigen Vorschläge oder die Ideen oder die Wünsche und die Forderungen von Russland, steht ja zum Teil in der Verfassung. Damit ist die Situation doch festgefahren und in Frieden in weiter Ferne, oder?
Das ist richtig. Es ist für ihn natürlich ein Argument. Verfassungen lassen sich ändern. Schauen Sie mal, die noch nicht besetzten Regionen in Donbass und Lugansk, also die nur zum Teil von Russland besetzt sind, stehen schon in der russischen Verfassung als Teil der Russlands. Das heißt also, Parlamente können auch sozusagen gezwungen werden oder aus eigenen Stücken die Dinge ändern. Das heißt, das Land ist müde und man sieht ja auch die Ukraine angesichts dieser Übermacht der Russen und der Aggressivität, die da vorgetragen wird, das geht nicht endlos so. Zumal wir Europäer nur ganz langsam uns der Realität stellen und das Gesicht in den Wind halten. Das dauert, bis wir in der Lage sind, tatsächlich irgendetwas selbstständig zu machen. Wir sind auch völlig abhängig noch von den Amerikanern. Und das spielt natürlich Trump aus. Und für Selenskyj ist es eine sehr, sehr schwere Situation auf der einen Seite, die unsinnigen Einflüsterungen Putins bei Trump irgendwie wieder einzuhegen. Wir wissen ja, Trump hat eine Besonderheit, die ziemlich konstant ist. Der Letzte, der mit ihm redet, kann ihm was einreden. Ja. Das war jetzt Putin. Jetzt schauen die Russen mit Sorge hin, was passiert da eigentlich in Washington. Wie geht das Gespräch aus? Das heißt, es gibt eine Chance. Aber es kann natürlich auch klar enden und die Unterstützung der Ukraine durch die Amerikaner ist nach wie vor elementar wichtig. Das heißt, wir allein können der Ukraine nicht helfen, zu widerstehen.
Sind wir alle dem stummen Zwang der Verhältnisse ausgeliefert? Das Abkommen über Plastikmüll ist geplatzt und wir scheinen machtlos zu sein. Das heißt, der Kapitalismus hat eine Eigendynamik, die offensichtlich nicht zu bremsen ist, oder?
Ja, der Kapitalismus ist auch in der Lage, sich selbst zu vernichten. Das ist klar. Natürlich ist es so, dass wir sozusagen eine gezähmte Form hier in Europa haben. Manchmal spricht er durch auf dem Wohnungsmarkt im Augenblick für viele Menschen in den großen Ballungsräumen eine sehr unerträgliche Situation. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich eine ganze Reihe Regelungen. Da schreien dann die Unternehmer Bürokratie, die sie zwingen, bestimmte Dinge vernünftig zu machen, weil sie von alleine das nicht machen würden. Das ist vollkommen klar. Und mit dem Plastikmüll, wir sehen es ja in der Welt, selbst wenn Sie im Urlaub sind, merken Sie ja, dass die Strände, das Wasser, alles, überall schwimmt irgendetwas rum. Also es wird langsam unangenehm. Die erdölproduzierenden Länder, USA, Saudi-Arabien, Russland, kein Interesse haben an den sozusagen Regulierungen an dieser Stelle, ist vollkommen klar. Insofern glaube ich auch, dass das Format der UNO, wo alle an einem Tisch sitzen, gut und wichtig ist, aber das wird uns nicht weiterhelfen an dieser Stelle. Ich glaube, wir müssen restriktiver werden, so wie wir es im Bereich der KI oder anders tun. Das heißt, wir müssen einfach die Produzenten zwingen, wenn sie hier bei uns Geschäfte auf dem Markt machen, müssen sie ihren Müll reduzieren. Das heißt, die Verpackung muss reduziert werden. Für mich gibt es ja ein wunderbares Beispiel, also von sinnloser Verpackung, wenn Sie für eine elektrische Zahnbürste einen Kopf suchen, da kriegen Sie meistens was in die Hand gedrückt in Größenordnung einer Federmappe, ja, sozusagen. Und drin liegt irgendwo in der Ecke dieser kleine Kopf, der natürlich in der Produktion nicht mal Cent kostet, aber der Produzenten daran sehr gut verdienen und aus diesem Grunde versuchen, nach außen hin darzustellen, das sei doch ganz wichtig und deswegen hast du was ganz Großes in der Hand. Aber vollkommen sinnlos verpackt. es. Ja, also und natürlich haben wir jede Menge Dinge, die ständig verpackt werden in einer Art und Weise, wo du sagst, na, das kann es doch wohl nicht sein. Unsere Tonnen sind ja ständig alle voll. Also insofern sagen wir, wir können selbst etwas tun, indem wir Verbrauchergesetze schaffen, nicht Lobbyisten das überlassen, dass dann irgendwann in der Nacht doch wieder was Windelweiches rauskommt im Parlament, sondern viel härter hier vorgehen und wir sollten da an dieser Stelle nicht zaghaft sein. Wir sollten sie zwingen, zumindest bei uns, und dann wird das für sie auch woanders wichtig werden, dass man das nicht mehr so in dieser exzessiven Form treibt wie jetzt.
Ist dies mit der Regierung oder mit der derzeitigen Regierung und Friedrich Merz zu machen, so eine Regulierung oder härtere Maßnahmen eher nicht, oder?
Ja, wir haben ja gerade die 100 Tage gehabt der Regierung Merz und sie sind ja in Bausch und Bogen kritisiert worden. Für außenpolitisch hat man doch ein paar Punkte gesehen, die da Merz gesetzt hat, aber innenpolitisch wird das schwer kritisiert. Mir tut das schon fast leid. Sie wissen ja, in unseren vielen Gesprächen über die Jahre haben wir uns ja mit Merz immer wieder beschäftigen müssen, als er immer wieder Kandidat war und scheiterte, dass es Gründe gab, warum das so ist. Er hat sehr schnell dazugelernt, man wundert sich, mit Ende 60 können Menschen sich auch noch ändern. Und bei mir erweckt er fast Mitleid schon inzwischen. Also er hat natürlich eine bescheuerte Situation, in der er arbeiten muss, hatte schon der Scholz gehabt, also Krieg, ein Trump, der mit Zöllen hantiert, den Welthandel durcheinander bringt für ein Land, das vom Handel lebt, natürlich sehr gefährlich, die ganze Situation. Insgesamt Finanzlage, alle wussten im Vorwahlkampf, dass es nicht zu halten ist, die Schuldenbremse, dass wir was tun müssen an dieser Stelle für die Infrastruktur. Und gleichzeitig schreien die heute, genau die gleichen Leute sagen, das mit der Bahn, das ist schrecklich, das kann so nicht weitergehen, wir müssen die Geld in die Hand nehmen und die Bahn ändern. Aber gleichzeitig sagen sie, nein, aber Schulden dürfen wir nicht machen. Das ist alles, passt alles nicht zusammen, aber es ist halt die Art von Diskussion, wie wir sie im Augenblick haben. Ich würde sagen, 100 Tage sind in dieser Situation gar nichts. Der Merz hat gezeigt, dass er an mehreren Stellen sich ändern kann, was vor allem seine konservativen Wähler nicht gut gefunden haben, aber er scheint doch realistischer zu sein im Kopf, als es vorher der Anschein war. Man dachte, er ist sehr viel stärker ein Ideologe. Aber im Großen und Ganzen bewegt er sich nahezu identisch in die gleiche Richtung wie Angela Merkel, was vielleicht gar nicht so schlecht ist für dieses Land.
Das würde er sicher nicht gerne hören. Haben wir vielleicht noch eine gute Nachricht? Irgendwas, was mich irgendwie optimistisch in die Woche bringt? Ja, wir haben
immer gute Nachrichten. Eine der schönsten Nachrichten der letzten Tage war, dass zwei Historiker staubige Bücher gewälzt haben in weißen Handschuhen und ein Manuskript gefunden haben, in dem steht, dass auf dem wenigen Markt, der hieß wohl früher in Erfurt, der kleine Markt, dass da schon im 1400 noch was, noch früher, der erste Bratwurstbude gestanden hat. Und nicht in Bayern und nicht in Franken und nicht in Regensburg und nicht in Nürnberg, sondern in Erfurt, was ja klar ist. Ja. Also, wir haben es ja nie bezweifelt. Wir haben uns nur gewundert, dass die Bayern behaupten, sie hätten die ältesten Würstchen gebraten in dieser Welt. Also insofern, dass Thüringen sozusagen so einen kleinen Wink bekommt, damit kann man gut spielen. Auch in dem Marketing, man kann das rausstellen. Wir haben leider, sage ich mal, die Möglichkeit beim Bier, die uns Weißensee mit der Urkunde geliefert hatte, dass unser Reinheitsgebot viel älter ist als das bayerische, nun nicht so offensiv haben nutzen können, wie ich es mir vorstelle. Bei der Wurst sind wir vielleicht konsequenter, wäre nicht schlecht. Wir haben ja jetzt auch ein Bratwurstmuseum in Mühlhausen. Da kann man sowas natürlich zelebrieren. Das ist gut für Selbstbewusstsein, für Unterhaltung, für all die anderen Dinge. Ich habe ja seinerzeit mal als Chefredakteur ja angestrebt und natürlich auch sozusagen versucht, das zu erreichen, dass wir im Thüringer Wald einen Gipfel bis auf 1000 Meter aufschütten. Abraum aus den Tunneln, die da in den Berg gebohrt worden sind für die Autobahn. Da ging es nur um 20 Meter oder so etwas. Und wir hätten natürlich endlos damit spielen können im Tourismus, der einzige Tausender, der künstlich erzeugt worden ist in Deutschland, die Weltkarten müssten geändert werden, die UNO müsste sich damit beschäftigen.
Absolut.
Ich bin das nur mal weiter. Leider ist es gescheitert an dem sturen Haltung der Ortsbevölkerung im Thüringer Wald, die heute genauso weiterleben wie immer und der Tourismus natürlich bei weitem nicht die Rolle spielt, wie es spielen sollte, aber die Menschen kann man ja manchmal schwer zu ihrem Glück zwingen.
Ja, die Nürnberger können ja gerne Würstchen grillen, wir grillen Würste. Allerdings, wenn man in Thüringen unterwegs ist, wird es immer schwerer, also rein gastronomisch, an eine Wurst zu kommen, an eine Bratwurst schon gar nicht. Also das sieht gastronomisch in Thüringen für die Wanderfreundinnen und Freunde gar nicht so gut aus, ne?
Also ich kenne Ihnen eine gute Adresse. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie in der Gegend unterwegs sind. Sie kommen ja mehr aus dem östlichen Teil Thürings, wo Sie ja auch noch Roster heißen und das ist ja auch schrecklich. Also eine Bratwurst ist eine Bratwurst. Aber das ist ja schon sächsisch dann so von der Art her. Aber die Wegscheide Richtung Oberhof oben.
Das
war schon zu DDR-Zeiten. Also Sie fahren von Luisenthal, Ortruf, Luisenthal hoch. Die haben traditionell von einem Fleischermeister aus dem tiefen Thüringer Wald eine ordentliche Wurst. Da bleiben ja die LKWs extra stehen und alle, also und daran merkt man oftmals, wenn die LKWs stehen, also die großen Sattelzüge, dann muss da eine gute Bratwurst sein, weil die das genau wissen, wie das ist. Das heißt also, wenn Sie mal ganz große Sehnsucht nach einer ordentlichen Bratwurst haben, fahren Sie da auch.
Ja, Wegscheide. Kann ich nur bestätigen, war schon häufiger dort sehr, sehr gut und man kann auch wunderbar wandern gehen, da gibt es natürlich auch noch andere Orte, aber Wegscheide ist natürlich cool.
Ja, die Lütschetalsperre haben sie abgelassen, das ist ja auch gleich dahinter, Berg runter, ist im Augenblick sozusagen ein bisschen nicht ganz einfaches Terrain, aber insgesamt eine schöne Gegend.
Herr Lochthofen, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Kochsendung oder eine Bratsendung zusammen, wer weiß.
Kein Fall, ich bin da nicht kompetent. Wenn einige mithören, die das hören, werden sie sagen, oh, nur nicht das.
Nur das nicht, er soll alles machen, aber das nicht. Naja, dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Woche. Wir hören uns nächste Woche um die gleiche Zeit.
Ja, wir haben ja heute noch mal ein Treffen. Ich vermute mal, wir werden nächsten Montag gleich wieder mit dem gleichen Thema weitermachen.
Ja, ich fürchte auch.
Was da wieder für Unsinn rauskommt.
Bis dahin eine gute Zeit und danke für Ihre Zeit. Tschüss.
Dankeschön für den Anruf. Tschüss.